This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Schwarze Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald so wunderbar.
Es ist Dienstag, der 17. Mai, um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, deren Jugendstil schon seit Jahren erstklassig ist, Doppelpass on Air, hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, unsere zwei Studiogäste vorstellen zu dürfen. Zum einen Charlie Holzmann. Hallo Charlie.
Hi.
Und Matthias Findeisen. Hallo Matthias. So, nach meiner kurzen Vorrede hat sich bestimmt der Martin eine erste Frage ausgedacht.
Ja, das sind eigentlich zwei Fragen, weil wir ja zwei Studiogäste haben und natürlich freue ich mich auch ganz besonders, dass es heute dazu gekommen ist, dass der Charlie vor allen Dingen hier ist und natürlich der Matthias Findeisen als aktueller, nicht mehr ganz so neuer Jugendleiter. Vielleicht stellt ihr euch beide mal kurz vor. Charlie, du heißt ja Walter Holzmann, ja. Was ja sehr ungewöhnlich ist für einen Mann, der eigentlich nur als Charlie bekannt ist. Aber ich möchte es nicht vorwegnehmen, dass du über dich selbst was erzählst.
Also Walter, normal. habe ich meiner Oma zu verdanken, weil mein Onkel, der im Krieg war in Russland und der ist gefallen, wie man damals, und der hieß Walter. Hm. Und da hat meine Oma gesagt, und der Bu heißt jetzt Walter.
Aha. Und du bist ein echter Gattestädtler.
Ein echter Gattestädtler, ja. Okay. Und es gibt, die Mehrheit weiß eigentlich nicht, dass ich Walter heiße. Die kennen mich nur in der Charlie.
Okay.
In der Schule schon die Lehrer, egal wo.
Und weil sie mal heißt, du bist ein Herrschaftswäldler, wo ist der Unterschied zwischen einem Waldschüler oder was ist, wo, wie
orientiert sich das? Herrschaftswald ist einfach die Straße. Okay. Herrschaftswald hinter vom Friedhof, ja. Also Gattestadt bis Richtenkalbenswart.
Okay.
Aber wie kommt es dann, dass du Charlie heißt? Also, oder gerufen wirst?
Bisschen. Als ich klein war, noch nicht in der Schule, es gab ein Lied von Harry Belafonte. Ja. Komm, Mr. Dallyman,
ja.
Dallyni Banana.
Richtig.
Und ich war 5 oder 6 Jahre alt, hab nicht Englisch gekonnt damals. Und da habe ich immer gesungen, komm, Mr. Charlieman, habe ich verstanden.
Ah.
Dann haben die Kinder gesagt, ich gerne gesungen habe früher und so, Walder, sing mal das Charlieman-Lied. Und da habe ich dann gesungen auf der Straße und der kommt dann, Charlie Mann, abgekürzt Charlie.
Klasse, also wenn deine Jugendspieler heute in der Radiosendung richtig zuhören, dann werden sie das Lied jetzt jedes Mal im Training wahrscheinlich anstimmen, oder kennen die Story?
Nee, die kennen sie nicht, aber
so ein bisschen
die
Hörer. Mich so an Anneliese Braun und so, gell?
Ja,
ja, die, genau,
die so Hörer aber nicht so Radiosender, wo so Lieder gespielt werden, okay. Heutzutage.
Aha. Und vielleicht sollte man einen Podcast machen.
Ja, doch, das ist eine gute Idee. Das steht noch aus. Wie ging es denn dann weiter? Also wie bist denn dann du auch zum Waldhof gekommen? Oder wie war deine Beziehung zum Fußball? Das wären so die nächsten Entwicklungsschritte, oder?
Also ich muss sagen, ich bin erkrankt in den 50er Jahren an Kinderlähmung.
Mhm.
Konnte halt nicht so mithalten mit Rennen und Laufen bei den anderen. Und meine Freunde waren halt in der Jugend dann schon beim SV Waldhof. Und wenn Training war, damals nur einmal die Woche übrigens, Anfang der 60er, aha, da bin ich halt mitgegangen zuzuschauen, jahrelang, bis mal der Jugendleiter zu mir kam und sagt, hey, du bist immer da und so, hast du Interesse.
Alfred Schäfer damals oder Baumann?
Das war noch vor dem Alfred Schäfer.
Sogar, ui.
War vor dem Alfred Schäfer. Ich kannte, ja, aber kurzfristig,
ja.
2, 3 Jahre später kam dann der Alfred Schäfer.
Gut.
Und da also, habe ich dann gefragt, ob ich Betreuer machen will, ja.
Also du bist Mitte der 60er zum Waldhof gekommen?
Dann waren das ne, 70, 71, 70, sowas, 70. Ja.
Okay. So okay. Wie Horst Kilian quasi,
ja.
Zu der Zeit. Das ist ja auch ein sehr verdienter Jugendleiter, auch über 40, 50 Jahre fast dann, ne?
Und 50,
in der
ja.
Zeit. Und auch ausgezeichnet worden kürzlich im Stadion für seine Arbeit. Du bist ja der legitime Nachfolger jetzt, Matthias,
ja.
Ne? Und ja...
Dann stelle ich doch erst genau. Mal kurz vor, Matthias, noch.
Ja, bevor. So richtig. Abenteuerliche Vorgeschichte habe ich nicht wie der Charlie. ja, ich bin Matthias Findeisen, bin jetzt Mitte 50, 55 Jahre geworden. Bin seit 98 bei Waldhof Mannheim, kam so über die Frau, die sie Bekannte hatte, die suchen Trainer. Und zufälligerweise war auch der Horst Kilian damals Jugendleiter und war auch Betriebsratsvorsitzender bei der Deutschen Telekom, wo ich seit 1983 bin. Also auch, ich pflege lange Beziehungen mit dem Arbeitgeber, aber auch mit dem Waldhof. Und das war dann 98 und da habe ich mich da vorgestellt, ja, wir können das und das machen. Ja, da habe ich als Trainer dort angefangen.
Was war deine erste Jugendmannschaft?
Die erste Jugendmannschaft war eine C2, damals hieß sie noch C2, heute wäre das U14,
ja.
Ja, Kreisliga Mannheim, aber die damals, Charlie weiß es bestimmt, ist eine sehr starke Liga gewesen, da gab es sehr starke Mannheimer Vereine wie Feudenheim, Neckarau, auch dann Blankstadt und was auch. Also es war jedes Wochenende war da ein Derby und es war jedes Wochenende war da ordentlich was los.
Ja,
okay. Und du bist als Trainer eingestiegen.
Ja.
Jetzt bist du Jugendleiter, genau.
Ja. Ja, ich weiß, aber ich wollte...
Du weißt es doch.
Ja, okay. Nee, aber ich wollte dich jetzt sagen lassen, jetzt Jugendleiter, was heißt das?
Jugendleiter heißt, dass ich jetzt für die ganze Jugend oder Fußballjugend des SV Waldhof zuständig bin, was es heißt mit Mitgliedsanträge ausfüllen, Spielgenehmigungen, DFB-Net, Platzbelegungen und so weiter. Also das Ganze drumherum, das ganze Administrative, da also weniger Sport jetzt, weniger auf dem Platz oder gar nicht mehr auf dem Platz, sondern halt mehr, ja, dass es halt läuft, dass es funktioniert, dass auch die Gegner, die eingeteilt sind, dass sie da sind und dass wir da auch zu den Spielen kommen und so weiter.
Okay. Und Charlie, du warst Jugendbetreuer. Habe ich das richtig?
Wahrscheinlich ja, warst du ist er bei, immer noch.
Hä? Ist er immer noch. Yeah, aber wahrscheinlich, genau, aber warst du wahrscheinlich irgendwie alles schon mal auch trainiert? Auch
nee,
als Trainer
nee,
nicht?
Nein, Betreuer, ja.
Okay. Und was heißt das genau?
Also, was machst du?
Was macht man da?
Ja,
man ist
mal
dabei.
Von der Arbeitstag.
Man, also damals noch, man geht auf die Staffelsitzung, auf die jeweiligen. Nimmt Kontakt zum nächsten Gegner auf, man kümmert sich um die Wäsche, um die Trikots, um die Spieler natürlich, Trikotausgabe, waschen, fahren, halt das Ganze, das alles läuft in der Begegnung.
Ja, obwohl es nicht negativ gemeint ist, bist du ja quasi dann Mädchen für alles, wenn man so will, oder?
Ja.
Rund
ja.
um dein Team.
Ja.
Aber hast du ein Team oder bist du für mehrere?
Nee, ich habe ein Team.
Das wäre diese Saison?
Das ist, ja, dieses Jahr ist ein bisschen komisch, weil durch die Erkrankung und so, es kommt aber noch, ich bin mal bei der U17 und ein bisschen bei der U16 noch dabei.
Mhm. Zwei sehr erfolgreiche Jahrgänge, wie wir von euch nachher noch erfahren dürfen, weil wir auch fragen wollen, wie es natürlich um die Jugend steht, welche Tabellenplätze sie haben. Sollte man hier auch dann noch erwähnt haben, fällt hoffentlich nicht hinten runter. Ja, Matthias, und du koordinierst also alles, was den SV Waldhof betrifft. Da wäre jetzt so der erste Ansatz mal zu fragen, wie sieht denn dann deine Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von Anpfiff ins Leben aus, mit denen du ja ein Büro teilst?
Ich meine, ich ja, weiß, Büro teilen wär zu viel gesagt. Okay. Ich habe eigentlich offiziell gar kein Büro. Ich habe mein Laptop und mein Handy und wo Platz ist, da setze ich mich hin und fange an zu arbeiten. Ja, die Arbeit ist gut mit Simon und mit Daniel. Der Daniel macht diese Schule Beruf Soziales. Der Simon kümmert sich um die sportliche Leitung. Und da sind wir in Zusammenarbeit. Auch den Michael Weber zu nennen, der von Waldhofseite auch noch, ja, aber auch Anpfiff ist. Ja, ja, also, sagen wir so, alle Trainer und alle Koordinatoren, die bei uns arbeiten, werden von Anpfiff ins Leben bezahlt.
Aha, da wären wir ja schon mal bei einer sehr interessanten Frage, weil es war ja aber auch so, dass es Mitarbeiter gab, ich muss sagen, gab in Anführungszeichen, weil die mittlerweile nicht mehr da sind. Das wäre erstmal interessant, wie viele das eigentlich waren und was die für Funktionen hatten. Ich meine, das bricht ja dann weg, auch in eurer Alltagsarbeit.
Ja, diese Mitarbeiter wurden eingestellt im Zuge der Bewerbung zum Nachwuchsleistungszentrum. Da gab es damals diese Absprache, dass es hieß, Waldorf, also Anpfiff ins Leben, macht weiterhin das, was sie die ganze Zeit machen. Ja, und on top obendrauf, was für die Bewerbung des NLZ notwendig ist, das muss der Verein SV Waldhof leisten. Darunter ein Fußballlehrer mit Oskar Corrociano, einen Videoanalysten, war Mario Göttlicher. Dann hat man noch eine Psychologin und einen Pädagoge. Der das eigentlich der Charlie gemacht hat, aber aufgrund seiner Erkrankung hat er das dann abgegeben, weil er es nicht mehr leisten konnte, weil das auch eine sehr verantwortungsvolle Arbeit war und ist. Wer war noch dabei? Also es waren vier. Und der Gil da Silva, der als hauptamtlicher Trainer noch mit dabei war.
U15, ne?
U17.
U17.
U17, oh, der Meistertrainer der U17. Mhm. Jetzt haben wir das ja schon mal vorgenommen.
Ja, alles gut.
Charlie, hilf mir, wer war noch dabei?
Wir haben schon vier aufgezählt.
Es waren fünf,
fünf,
ja. Okay. Und, ja. Und die wurden dementsprechend dann zum Ende Dezember gekündigt. Mhm. Weil dieses NLZ, so wie es geplant war, nicht zustande kommen konnte, weil der DFB uns aufgrund auch von Corona und so weiter immer wieder hinvertröstet hat, wir können nicht kommen zur Vor-Ort-Besichtigung und so weiter. Und dann war das halt im Oktober letzten Jahres war das der Fall. Und dann kamen die mit 4 oder 5 Mann, kamen die an, nur um uns zu sagen, dass dieses Konstrukt Anpfiff ins Leben ist vor Waldhof von ihnen nicht akzeptabel ist.
Das war
oder für sie nicht akzeptabel ist.
Ich dachte, es gäbe Auflagen, die dazu geführt hätten, dass es nicht machbar wäre.
Nein, es war so, der DFB möchte den Verein SV Waldhof als seinen Ansprechpartner haben und nicht Anpfiff ins Leben. Und Anpfiff ins Leben hat, wie gesagt, wie ja schon gesagt, alle Trainer bezahlt, darunter auch dann Simon Lander als der sportliche Leiter, der das NLZ hätte leiten sollen. Mhm. Und dann hat der DFB gesagt, die Bezahlung oder der sportliche Leiter muss vom SV Waldhof bezahlt werden, weil der SV Waldhof die sportliche Ausrichtung oder Vorgabe ist. Ja, genau, machen muss. Genau. Und das war dann im Oktober.
Okay, da sind die zu 5 gekommen, um euch
eine Absage zu erteilen.
Genau.
Gut, heißt aber auch, dass die Gelder nicht vorhanden sind vom Verein, um die Leute weiter zu bezahlen,
oder? Das weiß ich nicht, dieses Budget nicht mehr vorhanden war. Oder im Endeffekt sage ich mir jetzt, oder wir haben uns mal unsere Erklärungen selbst geben müssen. Mhm. Wenn ich ein Budget habe, dann habe ich das eigentlich bis zum 30.06. und nicht bis zum 31.12. Aber das sind wieder Sachen, wo wir uns nicht messen können mit den Leuten, die da oben die Verantwortung tragen. Wenn die sagen, sie haben das Geld nicht, dann haben sie das Geld nicht.
Ist denn absehbar, was so nach einem starken halben Jahr denn jetzt da weggebrochen ist bei euch? Oder wie macht sich das bemerkbar im Betrieb oder im jetzigen Alltag in der Jugendarbeit?
Also wir haben es gut aufgefangen. Der Chill ist ja weiterhin, das Traineramt weiter ausgeführt, hat sich aber einen neuen Arbeitgeber gesucht.
Ja.
Sonst hätte er es auch nicht mehr machen können.
Klar.
Der aber auch ihm so viel Zeit gibt, um eine U17-Verbandsligamannschaft, die aufsteigen will und muss, zu betreuen. Ja, das ist ein Halbtagsjob, wenn nicht ein Ganztagsjob.
Die trainieren dreimal die Woche, oder?
Die trainieren viermal die Woche, teilweise, ne? Viermal.
Okay.
Ja. Und es sind manche Leute geblieben. Okay, Psychologe, Pädagoge ist nicht mehr da. Wobei auch in heutiger Zeit, diese Leute sehr wichtig sind, was Betreuung von Kindern auch mit der ganzen Medienwelt und Handy und so weiter, Corona und so weiter betrifft.
Brauchst du ja.
Aber wir müssen halt jetzt da das dementsprechend
auffangen
und das wird halt wieder ein bisschen mehr auf die Trainer und den Betreuerstab. Also die Betreuer sind dann wieder so ein bisschen auch der Ansprechpartner von manchen Jungs. Ja, wenn ich halt selber beim Charlie als im Wartezimmer sitzt, um mit ihm mal zu quatschen.
Weil du ja jetzt schon gesagt hast, aus gesundheitlichen Gründen bist du schon zurückgetreten und es wurde eine Psychologin eingestellt.
Pädagogin
eingestellt. Was macht das mit dir jetzt? Ist das ein Zusatz, ein Mehr? Wie gehst du damit um? Wie bewältigst du das?
Also ich bin ja vor 2 Jahren krank geworden durch einen Blutdruck.
Okay.
Ich wurde ein paar Minuten ins Krankenhaus eingeliefert und so. Es war nicht mehr berechenbar, wie die nächste Woche abläuft. Aber ansonsten, ich bin nur noch Betreuer bei der Mannschaft. Also wenn was ist oder so, kommen sie trotzdem noch.
Aber das ist doch genau das richtige Zeichen. Ja. Oder das spricht ja auch für dich und deine Arbeit und... Ja, du bist die Institution in dem Haus und dann kann ich es vielleicht auch gleich hinterher schieben. Du bist jetzt auch Goldnadelträger des Vereins geworden. Stimmt das so, Matthias? Oder bekommt er demnächst? Genau, hat aber schon
am Freitag.
Hast aber schon mal eine Auszeichnung gehabt und bist dann auch bei der CEG, beim Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger. Ja. Ist das richtig?
Ja, und vor 10 Jahren wurde ich vom DFB geehrt.
Auch noch.
Was hast du da bekommen?
Wie nennt man das? Betreuer des Jahres, keine Ahnung.
Das ist Ehrenamt, ja, glaube ich.
Ehrenamtsträger, richtig. Ja, von Baden-Württemberg.
Ja. 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 Also es ehrt dich auch, dass du das alles bekommen hast. Das Eigentliche ist nur schlimm, dass er so unter dem Radar fliegt. Also das heißt, das weiß ja kaum einer. Deshalb ist es umso schöner für uns, dich heute hier im Studio zu haben, dass du, der Mann müsste ja schon längst Barackler des Jahres sein zum Beispiel. Ja. Also es ist irgendwie, schäme ich mich fast um die Auszeichnung, aber ich gönne sie dir. Also, aber ja, deshalb ist es schon mal wichtig, dass jetzt auch viele Menschen, viele Waldhöfer wissen, wer du bist und dass wir dich hier heute einladen durften. Ja. Nochmal danke für dein Kommen.
Ja, ja.
Und ja.
Ich würde auch gleich, nochmal, vielleicht bevor wir zu hin und her springen, ich will auch, es gibt ja einige illustre Namen, die du irgendwie, genau, die da sozusagen alle durch deine Schule gegangen sind, so nenne ich das jetzt mal, Charlie. Aber wie gesagt, bevor wir nochmal ganz kurz zum Nachwuchsleistungszentrum, wie weißt du, wie das normalerweise sozusagen finanziert und bezahlt wird von anderen Vereinen? Hast du da irgendwie Beispiele oder so?
Nee, also Beispiele habe ich jetzt keine. Es gibt verschiedene Konstrukte. Die einen machen eine GmbH draus, die anderen haben sie in ihrer Spielbetriebs GmbH angegliedert. Ja. Das sind verschiedene. Dann gibt es auch Fördervereine, was auch immer. Also es muss machbar sein. Ja. Ja. Ulm hat es auch geschafft, ja, noch Oberligist, oder Regionalligist. Und
Reutlingen, wir brauchen gar nicht nach Ulm zu gehen, Reutlingen ist Oberligist und die haben wirklich sehr viel Erfolg mit ihren jungen Mannschaften und bringen wirklich was auf die Beine. Ja. Als Oberligist, der fast immer in Abstiegsgefahr steht.
Also wir haben uns gesagt, diese Schiene vor 2 Jahren wollten wir gehen, ja, mit Anpfiff. Es wäre vom DFB nicht mehr wie fair gewesen, uns früher darauf hinzuweisen, dass sie das nicht wollen. Wobei als auch Waldorf seine Bewerbung zurückgezogen hat. Ah. Ja, also die sind ganz weg, die machen gar kein NLZ mehr. Okay. Aber wie gesagt, wir haben jetzt, oder das Präsidium hat, wann war es, bei dem Spiel gegen 1860 das erste Mal so einen Arbeitskreis einberufen, wo sich viele Leute gemeldet haben. Da gab es Vorschläge, da sind wir uns auch im Austausch, was die für Ideen haben. Ja, also man muss ja nicht unbedingt alles im stillen Kämmerlein machen, sondern sich auch mal so Infos oder Rat von außen holen. Und da sind wir jetzt momentan dabei, diese ganzen Vorschläge zu sortieren.
Okay. Zwei Fragen kurz. Aus wie vielen Personen besteht dieser Arbeitskreis?
Das letzte Mal waren es, glaube ich, 15, 20. Okay. Und dies wurden jetzt in verschiedene Teilgruppen aufgeteilt. Der eine macht, Merchandising, der nächste, was auch immer.
Und weil du den Förderverein oder Fördervereine angesprochen hast, sowas gibt es ja beim Waldhof auch, einen Förderverein. Ja. Sieht der sich primär auch in der Aufgabe, euch zu unterstützen? Ja. Was kann der leisten? Ja. Und wäre der ein potenzieller Partner, um vielleicht ein NLZ auf die Beine zu stellen, unabhängig?
Ja gut, aber ein NLZ, wir hatten ja das eine Problem, das wir hatten, ist, dass Anpfiff über Jahre finanziert hat, aber uns eigentlich nie die genauen Summen genannt hat, was da geflossen ist und was es eigentlich kostet. Wir haben auch nur, hatten wir dann die Info, eine Gesamtsumme, was sie da jährlich da reinpumpen. Aber wenn wir, wenn wir ein gewisses Niveau erreichen wollen, dann sage ich, ist diese Summe zu wenig. Ja, also
was sprechen wir da ungefähr? Also ich meine jetzt mal, was bräuchte man für ein Nachwuchsleistungszentrum im Jahr?
Eigentlich so an die Million rum.
Eine Million. Okay, aber jetzt mal, wir reden hier von 1 Million im Jahr und wir gründen mit ein paar Freiwilligen einen Arbeitskreis. Das klingt für mich, also ich meine, wir müssen ja eins auch in der zweiten Liga, weil wir steigen ja nächstes Jahr auf, wie wir wissen.
Ja, genau.
Dann brauchen wir ja Nachwuchsleistungszentrum und dann gründen wir, um das zu bezahlen, ein Arbeitskreis, der sich dann um Merchandising kommt, da ist
andere Finanzierungsmodelle.
Und das macht nicht der Verein.
Das macht momentan nicht der Verein, ne?
Das
weil das nicht reichen kann. Oder also wir reden vom Verein, vom EV.
Wir reden vom EV.
Das ist schon ein Unterschied.
Und Zusammenarbeit mit GmbH zum Beispiel, dass die das. Okay, gibt's noch nicht. Könnte vielleicht kommen.
Könnte kommen, ja.
Na gut, es wird nicht langweilig beim SV Waldhof, wie ich schon
Ja, wobei ich noch dazu sagen muss, wie machen das die anderen, wenn ich Lizenzverein bin und dann habe ich erstens mal eine höhere Liga, habe ich fast das Zehnfache an Fernseheinnahmen, das ist immer das Erste.
Also zweite Liga jetzt.
Zweite Liga, ja. Und zum anderen, wenn ich diesen Stempel habe, ja, oder dieses Signe, dann kriege ich ja auch wieder vom DFB wieder meine Zuschüsse.
Ja.
Ja, und dementsprechend ist es so ein Rad, wo man da rein muss erstmal. Ne?
Ja.
Also dieser Anschub, der ist jetzt das Wichtigste.
Okay. Gibt es viele Fragen bzw. noch offene Punkte, die auch ein bisschen verwirren, muss man in dem Zusammenhang sagen.
Ja, viele Fragen, viele Arbeitskreise. dann kommen wir mal auf die glorreichen Zeiten vielleicht zurück. Charlie, jetzt erzähl mal. Du hast, 1970, ne, hast du erzählt. Das heißt, über 50 Jahre Waldhof, Jugendarbeit, Jugendbetreuung. Wer ist dir da alles so durch deine Finger gegangen?
Füße muss ich eigentlich
sagen. Oder die Füße. Oder sagen wir so ein paar Bekannte.
Also ich habe nur aufgeschrieben, die bekanntesten, es waren viel mehr eigentlich. Und fängt an mit dem Maurizio Gaudino, das war der Erste. Kennengelernt im Nachbarschaftshaus Rheinau. Weil ich muss dazu sagen, ich bin noch Erzieher.
Ja.
Ich bin Geländeerzieher.
Ach so, hast du im Nachbarschaftshaus gearbeitet?
Habe ich angefangen damals, ja.
Ach, und da lief dir der Maurizio über den Weg und du hast sein Talent erkannt, oder wie würdest du es nennen wollen?
Der hat mich angesprochen, der hat gewusst, dass ich vom Waldhof bin und noch andere, die halt nicht so bekannt wurden, aber halt, ja. Das war der Mauri, der Stefan Hanke.
Ja, ist das der
Vogelstang?
Ist das der bei FC St. Pauli gespielt hat und mit Vogelstang? Da war der auch sogar Auswahlspieler. Richtig. Ich kenne sogar seinen damaligen Trainer.
Richtig.
Ach, das ist ja toll.
Ja, und da war ich Erzieher im Nachbarschaftshaus auf der Vogelstang im Jugendzentrum. Und da können die ganze Vogelstang. Und die wussten, dass ich am Waldhof bin. Und es gab auch viel Ärger.
Es hat jetzt ein bisschen geknallt, der hat das Mikro umgehauen, aber es passt jetzt alles. Ihr versteht uns hoffentlich alle noch sehr gut. Und gut.
Mikro funktioniert.
Ja. Dann bekannt ist der Attila Bialik.
Ja. Der war zwei Monaten, glaube ich, in der Sendung.
Ja? Attila Bialik.
Es geht ihm gut, ja.
Ja, der... Weiß ja, was los auf dem Pizza.
Allerdings. Drei Minuten zur Kultfigur.
Ja.
Genau. Okay,
Attila. Der Norbert Hoffmann.
Ja. Ach ja,
aus der Schönau. Ja. Der Jürgen Kohler.
Oh, cool. Ein Weltmeister.
Weltmeister, ja. Wahnsinn. Der bei einem Freund kam und die mich gefragt haben, ob er mal mittrainieren darf in der B-Jugend.
Ah, der kam in der B-Jugend?
Der kam in der B-Jugend, ja. War dann B-Jugend beim Baumann. Und dann beim Viktor Olscher in der A2.
Ach so. Der Jürgen Kohler war in der A2.
Ja, am Anfang war er in der A2.
Geil.
Und der Viktor Olscher war A2-Trainer. Damals blutjung, frisch verheiratet, weiß ich noch, war er. Und der hat nur Killer gesagt zu ihm, zum Kohler. Und der Kohler kam über einen Freund, der bei mir in der A2 gespielt hat, und der hat gefragt, kann ich mal einen Freund mitbringen? Das war dann der Jürgen Kohler. Und der Trainer damals, und dann hat er der hat nur eine Mutter
es war noch ein soziales Projekt.
Aber,
Und wo hat er vorher gespielt?
In Lamsheim.
In Lamsheim.
Stimmt. Ja. In Lamsheim gespielt.
Ja.
Und der Kumpel beim Waldhof?
Ja.
Also bei dir sozusagen, da A2? Das war
bei Etzel, ja.
Aha. Und dann hat er gemeint, ich hab da einer.
Ja.
Und hat sich dann zur alten Waldhofschule oder zur jungen Waldhofschule entwickelt.
Ja.
Und Leute wie Cantona und Van Basten meistens ausgeschaltet.
So ist es.
Wahnsinn.
Ja. Selim Teber.
Ja.
Aus Frankenthal.
Über den die Fans heute nicht mehr so gut reden, weil er ja dann zum falschen Verein gewechselt ist in die Westpfalz. Okay, aber auch ein guter Fußballer auf jeden Fall.
Ja.
Mich würde mal interessieren auch, ich weiß nicht, ob du mit deiner Liste fertig bist oder ob da noch
Ja,
ich würde gerne mal auch so das Gegenstück hören. Das heißt, es gab ja bestimmt auch Spieler, die, sag ich mal, talentiert waren und den Sprung hätten schaffen können, wo du ja auch dich bemüht hast und um die du dich gekümmert hast. Wie gehst du heute damit um, dass du sagst, wenn der ein bisschen mehr einen inneren Schweinehund überwunden hätte, hätte er das auch schaffen können mit ein bisschen mehr Ehrgeiz oder so. Wie geht's dir heute damit zu sagen, die sind eigentlich hinten runtergefallen oder hat man dann nur in Oberligen oder Verbandsligen erlebt?
Kannst du das so irgendwie? Das ist ja eigentlich jetzt letztendlich nicht mehr mein Job. Damit habe ich eigentlich... Ja, früher war Laxa da, durch Erzieher,
ja.
In die Jugendhäuser. Und damals 70er, 80er gab es für Jugendliche nur der Fußball,
ja,
quasi. Und die sind halt, es gab nicht viel Möglichkeiten, was zu nehmen. Also das Kino am Wochenende, es war viel strenger draußen, war ich ja selber noch. Klar. Das heißt, für die gab es nur die Schule, das Zuhause. Und der Fußball, wo die Freunde waren.
Genau, und keine Ablenkung durch Handy, Computer oder solche Dinge.
Das gab es alles gar nicht. Mm.
Ja.
Die wenigsten hatten ein Auto. Wir sind auf die Auswärtsspiele gefahren am Anfang mit der A2, wo ich dann war. In der vordere Odewald, Bammetal und was weiß ich. Und wenn nicht als mal zwei, drei Eltern mitgefahren wären, wären wir nicht hingekommen, weil die wenigsten hatten ein Auto. Wenn wir dann also 5 zu 6 im Auto drin gucken, VW Käfer oder so.
Ja, das kenne ich.
Das war
ja
alles. Und dadurch, dass ich am Jugendhaus war, auf der Rheinau, auf der Vogelschlange oder auf der Schönau in Feudenheim, die wussten natürlich, der ist vom Waldhof. Und ich wurde immer angesprochen, kann ich mal Turniere kommen, kann ich und so.
Ja.
Mhm. Und so lief es dann halt natürlich.
Was sind denn deine Highlights, Matthias? Die gibt es doch bestimmt auch. Ja.
Spieler. Nadim Amiri.
Ja.
Ja.
Kam in voller FCK-Montur zum Probetraining.
Der kam mit FCK-Montur.
Das hat jetzt keiner gehört.
Mit Teufelstutz. Das war ein Bild für Götter.
Ja.
Ich hab zu ihm gesagt, Junge, ich nehme dich, aber das Trikot zieh mir bitte nie mehr an. Er hat es auch noch gemacht dann. Ist okay.
Der kam, ist der aus der Pfalz, oder?
Das ist aus Ludwigshafen, ja.
Reikernem.
Ja.
Ja, gut.
Afghane.
Gut. Und Ludwigshafen sehe ich noch als Einzugs.
Die Prolls?
Die hatte ich trainiert, den Dennis Broll, den hatte ich trainiert. Ja, Kevin war nett, aber ein Jahr unten dran. Christopher Geng hatte ich als Torwart, mhm, in der B-Jugend.
Ja.
Da ist er von der B-Jugend auch gleich in die erste Mannschaft.
Von der B-Jugend?
Von der B-Jugend.
Stimmt, der hat mit 16, glaube ich, schon in der ersten Mannschaft.
Mit 17 hat er, ja, genau.
Ja, das ist richtig. Ja. Ja.
Klasse. Danny Blum.
Oh, klasse. Ist das der Bochumer, ne? Oder wo spielt er jetzt noch?
Danny Blum, Bochum, ja.
Ja,
Bochum.
Ja, toller Stürmer.
Aber ein Kollege von mir, der Michael Eberwein, mit dem ich das jahrelang gemacht habe, der hat ihn in Frankenthal auf dem Turnier gesehen und komm mit.
Mhm.
Ja, also so einige.
Und der Kevin Broll war bei mir in der C-Jugend mit dem Hakan Çalhanoğlu zusammen.
Ach, den Hakan, ja, haben wir ja auch noch, genau.
Ja.
Barisch war ja auch die,
Kevin Broll, Barisch
war auch die Jugend.
Super 15. C-Jugend.
Stefan, ja, Groß, glaube,
ja,
ich.
Beim Stepse.
Ja, genau.
Nils Seufert.
Ja. Nils Seufert, ja.
Tut dir das weh, wenn du einen Barisch Attik heute in Magdeburg kicken siehst und sagst, es ist eigentlich ein Monomabu, oder?
Nee, eigentlich nicht. Der.
Aber du, hat was aus sich gemacht.
Der hat was, ja.
Aber das Potenzial hast du auch schon erkannt damals, oder?
Der war natürlich, ja, damals
auch schon gut. Ja, ich habe den als 15-Jährigen auch,
ja,
schon gesehen.
Ja, ja, ja. Mhm. Aber was ein Hackern drauf gehabt hat, obwohl er schmächtig war und so. Ja.
Konnten viel einstecken.
Ja, heute noch.
So ist es.
Ja, wo spielt er jetzt? Inter, gell? Oder AC?
Jetzt also, ist es Inter, meine.
Jetzt ist es Inter,
gell? Gewechselt vom AC zu Inter.
Leider ablösefrei, gell?
Nee, wir haben ja ein bisschen Kleingeld bekommen, ja, glaube ich, damals.
Das, ne, war der einzige, wo wir richtig verdient haben, ja. Sonst, ja, läppert sich ein bisschen so durch Florian Flick und so weiter.
Ja. Und dann Nadim ist nicht mehr in Leverkusen, da ist,
nein,
in Italien.
Ist
in
Genua.
Genua, richtig. Ja. GFC, glaube ich.
Aber nur ausgeliehen
momentan. Ja,
okay.
Wie findest du so, weil du hast ja jetzt einige, wenn wir jetzt hier mehrere Generationen sozusagen, was hat, und du hast ja vorhin gesagt, so 80er, 90er, da gab es halt einfach nur Fußball. Was würdest du denn sagen, was ist so der große Unterschied zwischen den Jugendspielern damals, den Jugendspielern und den Jugendspielern heute?
Sag's richtige, Charlie.
Ja. Die Spieler hatten von ihrer Technik und so viel mehr mitgebracht als die von heute. weil sie immer privat gespielt haben. Es gab ja nur Fußball im Käfig damals. Und nach der Schule rannten in die Ecke Fußball spielen. Heute ist es nicht mehr so. Also sie haben schon donnerstags, freitags auf das Spiel gefiebert am Samstag. Das war das Highlight der Woche für die. Heute nimmt man das halt so mit. Und, aber alle haben große Träume schon. Mhm.
Würdest du tatsächlich den Unterschied vielleicht so erklären, dass das früher Straßenfußballer waren und heute sind Systemfußballer?
Oder? Auf jeden Fall.
Okay, das ist interessant zu hören. Dass, also du, die heutigen Fußballer haben auch noch andere Interessen, meinst du damit? Oder wie würdest du es auch noch unterscheiden wollen?
Ja.
Oder mehr
ja,
Ablenkung
ist,
vielleicht.
Ja. Ich denke, es ist mehr geplant. Also wir waren vorhin noch im Waldhof und sind dann hierher gefahren und Charlie gesagt, guck, war früher nie der Fall, dass, ich sage es übertrieben, Tausende von Eltern beim Training zugucken. Hm. Ja, da sind die Eltern auch schon viel mehr hinterher und du musst und du musst. Und wir sehen es jetzt bei den Talenttagen oder bei den Probetrainings. Ja, wir werden zugeschüttet mit Probetrainingsanfragen und dann, sagen wir überspitzt jetzt, da schreibt mir jemand, mein Sohn wird 5 und ich möchte gerne mal mit dem Trainer, bevor er ein Probetraining macht, ein Gespräch führen. Ja, also.
Da sind die Trainer, die Eltern sind die Profis.
Also das ist halt praktisch diese ganze Medienlandschaft, ja, das wird so gehypt. Mhm. Und und dann wird halt viel auch von außen der Druck aufgebaut. Also sie müssen mit viel mehr Druck eigentlich auch zurechtkommen, manche Spieler.
Jetzt will ich einen Finger nochmal in die Wunde legen, wo ich gar nicht weiß, ob ihr da die richtigen Ansprechpartner seid. Mir ist, ich glaube, vor einem Jahr oder so zu Ohren gekommen, dass die Mädchenabteilung aufgelöst wurde. Mhm. Jetzt haben wir ja aber auch Mädchen, die in der U8, U10, U12 spielen. Würde mich gerne interessieren, was passiert mit den Mädels, wenn die in die älteren Altersgruppen kommen, wo sie in der Mädchenmannschaft spielen könnten? Und warum musste diese Mädchenmannschaft oder das Team aufgegeben werden? Ich finde es schade.
Absolut. Ja gut, diese Mädchen wurden ja damals gegründet oder ins Leben gerufen durch diese Madame de Lam DFB.
Genau,
der DFB hat es als Egidius Braun genau, und so weiter hat es da. Er hat mal gefragt den Präsidenten damals, weiß er, welcher Präsident es damals war.
Der 20er war das, der
ist. Ja, der 20er, genau. Aber dem sein Sohn war ja auch in Hoffenheim Mädchentrainer Ja, dann hatten wir, ja, aber wenn du eine Mädchenabteilung aufmachst, dann musst du es so wie in Hoffenheim machen, dann musst du alle Jahrgänge durch, müssen wir mal sagen, besetzen.
Von U14 oder U12?
Von den ganz Kleinen schon. Ne? Also sagen wir, die U12 darf ja noch bei den Jungs mitspielen.
Ja, deshalb meine ich, gibt es die tatsächlich.
Aber dann, ja, aber du hast, da haben sich ein paar Mädchen gemeldet, die einen wurden dann zu alt, die anderen hatten dann andere Interessen. Kann sich jeder denken, welche. Und es war als irgendwie nett, als Waldhof war das eine Freizeittruppe.
Also, und heute ist es so, die trainieren praktisch bis zur U12 mit den
Jungs, glaube sogar mit der Jugend, also U13 okay. Dürften sie, glaube ich, noch. Ne? Aber es war ja auch so, man muss dazu sagen, du musst ja auch dann Kabinen zur Verfügung stellen, wo sich Männlein und Weiblein nicht über den Weg laufen.
Ja.
Ja, du musst gewisses räumliche Sachen davor vorgeben und oder darstellen, die wir das da auch nicht konnten. Ja.
Ja, vielleicht können wir mal einen Arbeitskreis.
Dann Platzbelegung, ne? wenn da vielleicht ein eigener Platz da wäre, ja, zum Trainieren. Ja.
Das war also das ein infrastrukturelles schon, Problem.
Es ist auch jeden Montag das Gleiche, wer kann wo trainieren und so weiter. Ja.
Also, das heißt, die trainieren praktisch bis zur D-Jugend noch bei uns und Also
wir haben keine Mädchen.
Gar nicht mehr? Nee, also auch nicht U10? Nee, nee, okay. Nee. Jetzt hätte ich gefragt, wo die dann, was ist der nächste Verein?
Stand TSV Neckarau.
Neckarau hat einen, Gartenstadt hat.
Neckarau hat also wirklich gehobene Mädchenmannschaft.
Und auch durchgehend.
Spielen Oberliga.
Ah ja, okay, wusste ich gar nicht.
Ich meine, Hoffenheim hat ja auch ein eigenes Mädchenzentrum aufgebaut. Die haben das auch nicht so in ihr normales Zentrum da integriert.
Okay, na gut. Charlie, dann Wäscher fragt, und zwar, gibt es so, sag ich jetzt mal, Herangehensweisen, die man irgendwie, Methoden, was weiß ich, was man früher gemacht hat, die sich sozusagen heute, also So, gibt es Dinge, die sich heute noch bewähren, die man schon damals irgendwie gemacht hat?
Das ist schwer. Oh.
Also nicht modern sind, aber
also
trotzdem.
Also die sozusagen, das was nicht modern ist, aber trotzdem immer noch gut.
Ach so, gibt es Dinge, die früher schon... Bist jetzt gar nichts.
Ist aber auch mal schön.
Ja, nix, ja. Nee. Ja, vielleicht ist es.
Die Frage nochmal bitte, genau. Ja.
Also ich frage mal so, hier erfragt, erstmal vielen Dank für euer jahreslanges Engagement in der Jugend, geht übrigens an euch beide. Dann, wie haben sich die Trainingsmethoden, Herangehensweisen im Ausbilden von Profifußballern geändert? Das war so das Erste.
Ach so.
Und gibt es vielleicht Dinge, die sich bewähren, obwohl sie nicht modern sind?
Jetzt fange ich mit früher an, war es so, dass im Training, die Trainingsmethoden, es war viel einfacher als heute, da gab es nicht viel. Es gab, also vor einem Spiel, das weißt du auch noch, da gab es nicht wie heute eine Stunde lang Aufwärmprogramm mit Ballzuspiel und Taktik und was weiß ich. Früher hat man da Trainer gesagt, oh, lauf mal den Niver. Zwei, drei Mal mit dem Ball am Fuß und der Schlechtere in der Mannschaft hat ein Tor mal neu geschossen und das war's.
5-2.
Richtig. Und im Training war eigentlich immer noch viel mit Medizinbälle und bei uns drüber und der Stange ohne durch und den Hügel hoch und runter und Torschuss, Spurz mit Gewichten unterm Arm, sehr auf Kraft ausgelegt alles. Und heute ist alles genau durchgerechnet mit Kombinieren und so. Und, ja, und
Laufleistung.
Diese, richtig, und dieses Athletische gibt es eigentlich.
Das, ja, das.
Nee. Es gibt noch diese Zeitläufe mit dieser Maschine, die tut macht, weiß ich, aber das ist.
Aber ihr habt doch Krafträume, gut. Die machen doch die Kraft jetzt individuell, oder? Das ist
wir haben einen Kraftraum, aber die gehen da individuell rein.
Individuell und dann, wenn sie
nach
Verletzung oder so mit dem Physio.
Auch als Aufbautraining.
Okay. Wie viel. Ja, Entschuldigung.
Und es wird mehr trainiert.
Ja.
Früher war es halt, also als ich anfing, zweimal.
Ja.
Dienstags und freitags Abschlusstraining.
Ja.
Da gab es eine Sitzung. Und heute, also wir in der U17, auch die U15 so, trainieren viermal
in der Woche.
Boah. Aber die zweite Frage vom Wäscher ist auch noch interessant, ne?
Ja, genau, das spielt nämlich genau darauf an. Gibt es zu deiner Meinung nach auch eine Grenze, die man bei der Ausbildung nicht überschreiten sollte? Also zum Beispiel, wie viel Zeit ein Kind, ein Jugendlicher noch eben für sich selbst zur Verfügung hat?
Außer Fußball.
Das kommt jetzt, ist wieder so eine Sache. Es gibt natürlich Spieler, die würden jeden Tag trainieren. Und es gibt auch welche, die halt schon beim zweiten Mal die Woche keinen Bock mehr. Und das kann man so nicht sagen.
Also auch unabhängig von ihrem Können.
Ja, also, richtig, okay. Richtig. Mhm. Sogar die, wo sehr gut sind, manche wollen noch mehr und manche sagen, es langt eigentlich und die machen wir sowieso weg die nächste Woche. Ja, das ist, ja.
Aber gut, insgesamt würde ich sagen, ist es viel intensiver sozusagen geworden, auch zeitintensiver.
Ja.
Ja.
Genau. Und ja.
Besonders in der Zeit, weil, also du weißt auch noch, früher war es halt so, dass so gut wie fast alle Spieler, ob C, B, A-Jugend, die kamen alle aus dem Kreis Mannheim, fast alle. Damals war der Kreis Mannheim noch Weinheim dabei, und Ilvesheim war größer als heute. Ganz selten mal einer. Ludwigshafen, ja noch, aber von auswärts kam aus Laudern oder ganz, ganz selten. Der erste war dann Norbert Somodi, sagte das noch was? Norbert Somodi, der kam aus Wertheim dorthin raus.
Wahnsinn.
Der war badischer Auswahlspieler und wollte halt weiterkommen und Waldhof Wahl damals in Nordbaden mit KSC. Es gab nur KSC in Waldhof. Der Rest war ja.
Dann würde mich, darf ich nochmal ansetzen, wir haben jetzt einmal von der Häufigkeit des Trainings und ja, davon gesprochen, was sinnvoll ist und wie viel es verträgt. Aber wie sieht es denn mit der Charakterbildung von den Jugendlichen aus? Wie viel Einfluss, du hast vorhin schon gesagt, dass du auch pädagogisch, Matthias, ja, vielleicht kannst du die Frage beantworten, Charakterbildung, wenn man so sieht, was letztendlich aus auch unseren Jugendfußballern geworden ist. Der Charlie hat einen Teil davon vorhin aufgezählt. Und es gibt ja auch immer unterschiedliche Auftreten der jetzigen Profis, wie die es mal nennen. Mhm. Was glaubt ihr, was man da schulen muss oder kann man da was schulen, dass sie ein Auftreten wie Hanno Balic haben, ja, oder vielleicht aber auch eben nicht von Spielern, über die wir jetzt nicht reden wollen, die andere Karrieren gemacht haben?
Gut, es fängt bei den ganz kleinen Sachen an, den Respekt, dass man die Leute grüßt, wenn man reinkommt. Das, was der Charlie vorhin gesagt hat.
Ja, ist diesen, ja, Grund.
Das sind so Grunddinge, auf die wir auch achten. Ja. Und die Spieler, die bei uns sind, auch weil sie repräsentieren ja den SV Waldhof. Auch bei Auswärtsspielen. Also dementsprechendes Verhalten wird er schon geschult, diese Charakterstärke. Ja. Und da sind wir schon dahinter.
Aber auch reglementiert, wenn dann so ein Vorfall ist. Gibt es ja auch ein Beispiel? Oder was macht man dann mit solchen Spielern?
Ja gut, es gibt immer wieder Leute, die sich daneben benehmen oder die mal übers Ziel hinausschießen. Dann muss man dementsprechend auch mal den eine Woche trainingsfrei geben oder auch mal zwei. Ja, und dann sich besinnen. Da wird schon drauf geguckt, auch von den Koordinatoren. Ja, es ist auch so, dass alle 6 Monate gibt es ein Feedbackgespräch mit den Spielern. Da werden sie abgeholt, dass man sagt, hey, es gibt keinen Flurfunk hier, ja, ich habe gehört, dass da kommen 4 und 5 neue und du musst weg und so weiter, sondern da wird mit den Eltern und mit dem Spieler gesprochen, wie es dann auch aussieht für nächstes Jahr, ja, dass man da auch dementsprechend diesen Respekt wieder entgegenbringt und dass man den Eltern irgendwann auch mal sagt, auch mal uns gegenüber den gewissen Respekt zu zollen.
Fußball als Spiegel der Gesellschaft und gleichzeitig auch wie in der Schule.
Aber wir müssen auch, das war ja der Charlie auch, ja, wir müssen viel mehr Erzieher sein mittlerweile. Auch jetzt was in Kabinen verhalten und so weiter. Da musst du.
Was heißt mehr Erzieher sein als früher oder als?
Es gibt schon, wenn du da manche Jungs alleine lässt, da entwickelt sich eine Selbstdynamik.
Schwierig im Verhaltens, die Verhaltensweisen.
Die alte. Ja, aber ist ja schön. Sind ja noch so alte Tugenden sozusagen. Natürlich. Ja. Mich würde mal interessieren, Charlie, wir springen jetzt einfach so ein bisschen. Sind jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Mhm. So unsere große Jugendzeit, Ende der 70er. Anfang der 80er, Waldhof, wissen wir ja alle, A-Jugendmeister, später Aufstieg in die Bundesliga. Was hast du da so mitgekriegt von unserer A-Jugendmannschaft? 79, 80
war das. Wo warst du der Betreuer? Was hast du da zum Beispiel in der Zeit gemacht, 79, 80? Wen hast du trainiert oder beziehungsweise begleitet, betreut?
A2.
Die A2.
Die A2, okay. Mit Viktor Olscher.
Ja. Ja. Mhm.
Also hast du das damals schon so mitgekriegt, dass es eine besondere Mannschaft ist? Und das so gemerkt?
Kurt Korbergers Truppe.
Ja.
Und lag das an dem Stil von dem Kurt Korberger selber oder haben wir wirklich auch so gute Talente gehabt? Wie würdest du das?
Das waren super Talente. Die kamen alle vom Straßenfußball. Die waren A-Jugend, also 18-Jährige, 17-Jährige.
Eingeschworener Haufen,
sie waren schon lange zusammen. Sie kamen großteils alle, fast alle aus Mannheim.
Stimmt, die Zionanis, ne, Brüder?
Ja, viele aus der Innenstadt, von der Schönau. Die sind auch privat sich getroffen und so.
Der Manche aus der Schönau, gell?
Ja, manche haben schon gearbeitet. Du weißt ja selber noch, dass damals, also ich bin das Jahr 69, bis dorthin war 8. Klasse Schluss. Dann kam die 9. Klasse, das heißt, wenn du Pech gehabt hast, warst du mit 14 Jahren schon Lehrling. bei Bobbenreuther.
Ich war es mit 15.
Ja, mit 15, also, ich mit 16. Ja. Und das heißt, es gab nur die Arbeit damals und es gab nur den Fußball. So wie heute die wegzugehen und ja, coole Klamotte, das gab es alles. Das weißt du selber, Martin. Das gab es. Es gab nur den Fußball und es war die Chance, wo sie gesehen haben, da können wir was erreichen. Die haben zwar nur ihren Ausbildungsjob gehabt und die meisten waren damals bis tief in die 80er waren es Hauptschüler. Damals hieß es noch so, also wir hatten in meiner, also im Fußball bei mir in der A- oder B-Jugend damals waren vielleicht in A- und B-Jugend 3-4 Mann, die auf dem Gymnasium waren. Weil es, ja, du weißt es, der Fußball galt als Arbeitersport.
Genau.
Und da war auch nicht so viel mit Fortbildung und Lernen. Da war also nach Hause, ran in die Ecke oder Tasche und raus geht's, bei Wind und bei Wetter.
Gab es vielleicht so einen Spieler, Entschuldigung, dass ich kurz frage, der dir so, also ein, zwei Spieler, die dir schon damals so besonders aufgefallen sind und vielleicht
aus dem Gaudino?
Ja.
Aus der?
Das gab, ja, da. Einige. Das waren so viele. Schwächheimer.
Ach, der Schwächheimer, ja.
Der Schwächheimer.
War der auch bei der?
Nee, bei der Meistermannschaft nicht, oder? Also nicht, dass ich wüsste. Der Schwächheimer hat doch später in Weinheim gespielt, oder?
Der hat später in Weinheim gespielt. Hat sogar gegen die Bayern gemacht, Pokalspiel. Ja.
Wieso, genau. Was war mit dem Schwächheimer? Was war da so von der Technik her, oder was war da?
Der war nicht der Schnellste, aber Technik halt, ja. Und kam aus Schwächheimer, ist ein Schönauer gewesen, richtig, hat noch einen Bruder. Der pfeift heute noch, der Bruder hat mich schon, der pfeift noch, du kennst ihn vielleicht, so ein lustiger Kleiner.
Der Schwächheimer hat damals gegen die Bayern das entscheidende Tor, glaube ich, per Elfmeter geschossen von Weinheim.
Ja,
bei der Sensation, Pokalsensation, Weinheim gegen Bayern. Gell, war das der?
Ja, das ist der Schwächheimer. Okay. Ja. Das war halt eine ganz andere Zeit, die Spieler hatten nicht so Klamotte und fortgehen und so, das gab nur gefetzt. Die Schule, Kefetz, gab die Arbeit oder die Ausbildung. Es gab das Wochenende, die Freundin, es gab Kino. In die Diskothek kamen sie noch nicht rein, weil es da ab 18 damals. Und
deshalb waren sie dem Charlie so sympathisch, weil mir Waldhäfer sind einfache Leid. Das war wahrscheinlich mit so
ein. Sind einfache Leid, ja. Ja.
Ja. Ja, cool. Cool, cool. Interessant. Wo steht denn, Matthias, wo steht denn unsere Jugend heute? Was würdest du denn sagen? Auf was für ein Niveau?
Level-Niveau?
Und nachdem wir die Besten in Nordbaden sozusagen waren in den 80ern.
Mhm. Kannst du auch gerne jetzt von den Meisterschaften sprechen, wenn wir jetzt schon dabei sind.
Ja,
das haben wir nämlich vergessen. Ja. Also ja, das wollen wir hier niemandem vorenthalten.
Wir haben die geplanten Meisterschaften durchgezogen und erreicht von der U16 und U17, die aber auch da geschuldet waren, dass wir vor 2 Jahren oder was sind schon 3 Jahren abgestiegen sind aus der U17, mit der U17 aus der Oberliga.
Zum Verständnis, aus der zweiten Liga in die dritte Liga.
Genau.
Und da, immer den Anspruch hatte, eigentlich in den möglichst höheren Ligen zu spielen, mindestens Oberliga. Ja.
Dadurch musste auch die U16 runter in die Landesliga. Das haben wir jetzt korrigiert. Letztes Jahr wären wir schon so weit gewesen, dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es war ein Kraftakt. Weil es ist halt so, wenn du in diesen unteren Ligen spielst, es ist ein hartes Brot.
Ja.
Und da haben die Jungs schon viel, auch die Trainer, die Trainerteams viel Arbeit investiert. Mhm. Und was das Groteske ist, ja, also die U16 hat vielleicht 3 Spiele gemacht an dem Termin, wo sie eigentlich eingeplant waren, weil es wurde dauernd verlegt, es wurde nicht angetreten, es waren freitags um 20 Uhr kam die Meldung von einem Verein, unsere Jungs sind ja im Landschulheim, wir können morgen gar nicht spielen. also es war schon grotesk. Okay, wir sind jetzt wieder, sagen wir mal, wir sind zweitklassig. Ja. Sagen wir es mal so. Die A-Jugend ist in der Oberliga, die U17, B-Jugend Oberliga, die U15 in der Oberliga und ist badischer Pokalsieger geworden.
Das wäre noch zu erwähnen.
Gegen den KSC
Weil
mit 2-0. Also die hatten wirklich keine Chance. Und dann kommt wieder eine groteske, ja, von dem Gegner KSC sind, glaube ich, 7 oder 8 in der badischen Auswahl und von uns sind es 2. ja gut, das ist aber wieder eine Verbandspolitik. Aber das war früher schon so, glaube ich, Charlie, gell? Dass da im Karlsruhe mehr Auswahlspieler waren bei uns. Aber auch wenn wir dann Auswahlspieler haben oder die keine werden, werden sie uns wieder weggeholt. Die U15 hat es wieder einen Aderlass von, glaube ich, 3 Spielern, sehr guten Spielern. Ja. Das ist halt momentan das Los, das wir haben, dass wir halt noch kein NLZ sehen und auch keine Förderverträge vergeben können. Und dann wird, also bei uns ist jeden Samstag, Sonntag, geben sich die Spieler, Scouts, die Klinke in die Hand. Ja,
wo gehen die dann hin?
Schon.
Hoffenheim oder wo gehen die hin?
Hoffenheim, Mainz, ja, auch ein bisschen weiter weg.
Darmstadt,
Frankfurt. Aber das ist dann die Folge, wenn man sagt, man braucht ein NLZ nicht vor 2023, aber die Jugendarbeit trotzdem weiterläuft, du was anbieten musst und dann die besten Jugendspieler trotzdem verlierst, die sind ja dann faktisch weg. Ja. Also es ist immer wieder ein Kraftakt, auch wieder neue Jugendspieler heranzureifen und es wäre eigentlich nicht nötig, wenn man dieses NLZ hätte, einfach zu sagen, wir holen es uns 3 oder 24, wenn wir dann irgendwann mal aufsteigen, finde ich fahrlässig, weil die Nachhaltigkeit halt fehlt, meines Erachtens.
Ja, aber da...
Nichtsdestotrotz gibt es einen Spieler in der Jugend, den ihr den Durchbruch auch mal zutraut, vielleicht jetzt auch bei uns in der U19 oder...
Das darf er jetzt doch nicht sagen, der Matthias, sonst sind doch die Spielbeobachter, die hier am Radio hängen, genauso weg. Das erzählt er uns nach der Sendung. Ja, also...
um Gottes Willen. Also ich hoffe auf jeden Fall auch dadurch, dass die U23 jetzt wirklich eine super Rückrunde gespielt hat, dass auch... eine Etage höher, mal wieder ein Augenmerk auf unsere Talente gesetzt wird. Ja, man muss sich eigentlich nur mal vor Augen halten, das wissen wahrscheinlich nicht viele, dass wir dadurch Geld verdienen können. Ja, wenn du einen Jugendspieler einsetzt in der dritten Liga, kriegst du vom DFB pro Minute, wirst du entlohnt. Echt? Ja, und dadurch... dadurch gibt es zum Beispiel, hat zum Beispiel Kaiserslautern fast den 1 Million Etat gesichert, ja, weil Jugendspieler eingesetzt wurden. 1860 München macht das schon über Jahre. Und ich würde mir wünschen, dass wir da mehr wieder in den Dialog kommen, auch mit den Oberen. Und okay. Ich denke aber auch, ich bin schon guter Hoffnung, dass das auch mit den neuen Verantwortlichen besser gelingt, wie denen, die nicht mehr da sind.
Das ist doch ein schöner Ausblick. Fast ein schöner Abschluss, wenn ich nicht noch zum Charlie kommen müsste, ohne dich jetzt zurückzusetzen, Matthias. Es gibt nämlich einige Grüße, die dich und uns erreicht haben, die ich natürlich hier nicht hinten runterfallen lassen möchte. Also die Familie Höhnle ist dir sicher ein Begriff, den du wahrscheinlich über Jahre in irgendeiner, auch in einer betreuten Form, indirekt auch über den Waldhof zu tun hast. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Woher kennst du die Familie Höhnle?
Allerdings tatsächlich kurz.
Ja. Mit dem Vater war ich befreundet als Jugendlicher.
Ah, okay.
War aus den Augen verloren und dann den Fred und den Fritz kennengelernt auf dem Waldhofplatz, wo sie geklickt haben. Und dann so halt wieder. Und dann halt familiär nicht.
Perfekt. Ja. Vielen Dank. Weitere Grüße soll ich ausrichten von Chan aus dem Jugendhaus Vogelstang. Ist dir auch ein Begriff?
Oh, ein Ja. Ach Gott, der ist schon wieder 50.
Okay, die Grüße sind trotzdem weiterzureichen. Ja. Dann möchte ich Jurek, den Konfi von Klaus Ammer, grüßen noch einmal. Glückwunsch auch dir nochmal. Und natürlich soll Lisa aus Heidelberg gegrüßt werden, die unbedingt sich heute unsere Sendung angehört hat. Paul erinnert sich vielleicht noch. Und natürlich Simon Kieser, auch vom Fanclub, der... auch ein Waldhöf-Anhänger ist, aber in Wuppertal mittlerweile
in
wohnt.
Wuppertal.
Ja, okay. So weit.
Wir haben eigentlich, glaube ich, ungefähr ein Zehntel der Fragen gestellt. Das heißt, wahrscheinlich müsst ihr bald schon wiederkommen. Wir schauen mal. Vielen, vielen Dank jedenfalls. Es war, wie gesagt, wir haben noch nie so viele Grüße gekriegt, als ihr beide jetzt da wart. Also und wie gesagt, es war von den Fans wirklich gewünscht. Die Fans sind auf uns zugekommen, dass ihr kommt. Ihr jetzt seid ihr gekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Es war ein schöner Abend, leider viel zu kurz. Und ich hoffe doch bald wieder. Also vielen Dank fürs Kommen. Okay.
am Samstag um 14.15 Uhr, gell? Ja,
ist Anstoß.
Der BFV-Pokal. Kommt gerne alle ins Stadion. Es geht um den Einzug in den DFB-Pokal, wenn wir das gewinnen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für euer Zuhören. Heute am Mikrofon war der Martin
und der Paul.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächte Hand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es liegt nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt.
Das ist Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.